Und dann trat Jesus in unser Schlafzimmer. Oder die Überschrift, was ist das oberste Gebot im Schlafgemach? Und der Untertitel ist, und dann trat Jesus in unser Schlafzimmer. Ihr habt gestern vielleicht schon gemerkt, ich möchte dafür werben, dass ihr Gott nicht aus dem Schlafzimmer ausschließt, sondern euch der Tatsache bewusst werdet, dass Gott im Schlafzimmer dabei ist. Das ist ein gruseliger Gedanke auf den ersten Blick. In meinen Beratungen von Leuten, die heiraten wollen, bringe ich das Bild immer und die Leute immer ganz geschockt. Aber wenn ihr Jakobus 4,5 lest, kann mal einer, jemand die Bibel weiter, Jakobus 4,5 vorlesen und ein anderer Römer 8,11. Jakobus 4,5, Römer 8,11. Hat nichts mit Sexualität zu tun, wundert euch nicht. Ich will auf was anderes hinaus. Jakobus 4,5 und Römer 8,11. Wer hat Jakobus 4,5? Du?
Ich habe Römer 8,11.
Schade. Jakobus 4,5? Jakobus ist schwer zu finden, insbesondere wenn er mit einer Lutherbibel groß geworden ist und dann auf eine andere Bibel umgestiegen ist, weil Jakobus in den beiden Bibeln an unterschiedlichen Positionen ist. Na dann, der schöne Vorteil des Handys, oder? Ah nee, du hast ein echtes Buch in der Hand, sehr schön.
Oder meint ihr, die Schriftrede umsonst? Ein allmächtiges Verlangen hat der Geist, der in uns wohnt.
Gottes Geist wohnt in uns. Keine Neuigkeit. Römer 8,11. Wofür ich werbe, ist, Theologie in die Praxis runterzuziehen. Die Bibel sagt an diesen beiden Stellen ganz klar, dass Gott in der Person des Heiligen Geistes in uns wohnt. Und wenn ihr dann ins Bett geht, ist Gott dabei. Dieses Gott ist irgendwie eine Person, die ich aussperren könnte. Ich mache die Tür zu und weder meine Kinder noch Gott kriegen mit, was passiert. Nee, ist nicht. Jesus ist in uns oder der Heilige Geist ist in uns. Und wenn du an einen allwissenden Gott glaubst, dann ist das deine theologische Überzeugung. Dann kaufst du dir damit ein, dass Gott auch genau weiß, was im Schlafzimmer passiert. Und zwar nicht nur, was eine Kamera beobachten könnte, was in dem Schlafzimmer passiert, sondern auch, was in euren Köpfen passiert. Mit welcher Motivation, mit welcher Hingabe oder Nicht-Hingabe ihr dort tätig seid. Und da möchte ich uns in die Ehrfurcht vor Gott einfach hineinbewegen, zu sagen, das Sexualleben ist genauso Gegenstand unseres christlichen Lebens wie jede andere Tätigkeit, die wir ausführen. Sie ist ein bisschen schöner, deutlich ein bisschen schöner. Aber sie steht genauso unter der Herrschaft Gottes. Und deswegen wollte ich gestern dafür werben, lasst euch nicht abschrecken davon, sondern sagt euch immer wieder, Gott hat das so geschaffen. Gott hat es so gewollt, dass wir diese Dinge miteinander tun. Wenn jetzt der Heilige Geist dabei ist, ich verallgemeinere, wenn Gott genau weiß, was in Tat und in Gedanken geschieht im Ehebett, was ist dann das höchste Gebot? Worauf er achtet, ob wir es einhalten oder nicht. Das höchste Gebot Achso, die Folie, die vorher zeigen können. Sehr gut. Da habt ihr die beiden Bibelstellen nochmal. Alles, was ich gesagt habe. Und welche Regeln gelten dort? Und das höchste Gebot steht in Matthäus. Ihr kennt es alle. Ihr habt es bloß bisher vermutlich nicht aufs Sexualleben runtergebrochen. Ich lese nach Neue Bibel heute vor. Oder neue evangelistische Übersetzung, je nachdem. Was ist das wichtigste Gebot von allen? Fragte der Gesetzesgelehrte den Herrn Jesus. Jesus antwortete, liebe den Herrn, deinen Gott von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und deinem ganzen Verstand. Das ist das erste und wichtigste Gebot. Das zweite ist aber ebenso wichtig. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Mit diesen beiden Geboten ist alles gesagt, was das Gesetz und die Propheten wollen. Gott mit allem lieben, was ich habe. Wenn ihr die alttestamentlichen Stellen anguckt, merkt ihr, dass das noch ausführlicher teilweise beschrieben ist. Mit allem, was uns ausmacht als Mensch, sollen wir Gott lieben. Frage, gehört dazu auch mein Körper? Meine Zeit? Meine Kraft? Und meine Selbstbestimmung? Suggestivfrage, die Antwort muss ja heißen. Das heißt, ich lebe meine Sexualität, das Intimste und das Persönlichste, was ich eigentlich habe, nicht nach eigenen Regeln, sondern in der dankbaren Unterordnung unter Gott. Das war der erste Teil. Der zweite Teil, in grün markiert, ist, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Es ist müßig zu fragen, wer im Ehebett der Nächste ist, oder? Ja, diese Frage, die wir aus der Bibel kennen, ja, wer ist denn mein Nächster? Ich glaube, das klärt sich im Ehebett ganz, ganz schnell. Näher geht's gar nicht mehr. Ihm gehört alles, was ich mir auch selber wünsche. Ich soll meinen Nächsten so lieben, also ich soll in diesem Fall, ich breche jetzt mal runter auf die Situation, ich soll meinen Ehepartner so lieben wie mich selbst. Das heißt, alle Wünsche, die ich eigentlich habe, darf ich ihm auch gönnen. Oder andersrum formuliert, die Wünsche meines Partners entscheiden. Nicht ich bestimme, sondern der andere. Das wäre die Anwendung dieses Teil 2 des höchsten Gebotes. Kann man diese Bibelstelle wirklich auf das Sexual, auf das Intimleben beziehen oder übertreibe ich es an der Stelle? Grundsätzlich stehe ich in der Gefahr zu übertreiben, weil ich liebe es, maximal konsequent zu sein und vielleicht überziehe ich auch an der einen oder anderen Stelle. Aber ich glaube, dass es tatsächlich so weit geht. Könnt ihr euch noch an die Bibelstelle von gestern erinnern, aus 1. Korinther 7, Vers 4? Ich weiß jetzt leider nicht, welche Seite das ist. Können wir noch mal kurz gucken. Da, wo es um Prioritäten ging, noch ein bisschen. Ja, danke. Da hieß es, keiner von euch darf sich seinem Ehepartner entziehen, es sei denn, ihr beschließt gemeinsam eine Zeit lang auf den ehelichen Verkehr zu verzichten, um euch ganz auf das Gebet zu konzentrieren. Mir ging es gestern um die Priorität, das steht auch in der Überschrift. Aber das ist eine harte Stelle, gerade der erste Satz. Ich habe ihn gestern noch versucht, weich zu kochen, aber heute muss ich leider ihn hart kochen. In der Elberfelder Bibel heißt es, die Frau verfügt nicht über ihren eigenen Körper, sondern der Mann. Und auch der Mann verfügt nicht über den eigenen Körper, sondern die Frau. Und dieses Wort verfügen, das ist ein blödes Wort. Was heißt denn verfügen? Ich kenne das als Bankkaufmann, dieses Wort. Wir verfügen über Gelder unseres Kontos. Da war eine Abverfügung, heißt, du bist hingegangen, hast Geld abgehoben. Du hast deine Herrschaft über das Geld ausgeübt und hast es abgehoben. Das nennt man Verfügen. Es gibt im Juristischen ganz oft den Begriff einer Verfügung, was ist im Todesfall zu tun. Das Wort, was da im Griechischen steht, bedeutet auch Herrschaft ausüben über etwas. In einem englischen Wörterbuch habe ich die Übersetzung gefunden, to have the right of control. Also die Verfügungsgewalt haben, das Recht, etwas zu kontrollieren. Und Paulus sagt hier, du verfügst nicht über deinen eigenen Körper, du hast nicht die Verfügungsgewalt über deinen eigenen Körper, du herrschst nicht über deinen eigenen Körper, sondern der Partner tut das. Und nochmal, es ist unstrittig, allein aufgrund des Kontextes, wenn du nur einen Vers weiterliest, dass es hier tatsächlich um den intimen Kontakt geht, unter anderem den Geschlechtsverkehr. Was hier beschrieben wird, heißt doch umgangssprachlich formuliert erstmal, verweigere deinem Ehepartner nicht den Sex. Das ist das, was da steht. Bevor wir jetzt zu doll schlucken und sagen, oh, was heißt denn das jetzt? Lass uns mal ganz kurz innehalten. Ich sehe, bevor ich über den Inhalt des Satzes genauer nachdenke, wie das jetzt im Eheleben aussieht, ich sehe da einen Trost drin. Ich kann nochmal hingucken, wo steckt denn da ein Trost? Der Trost ist für mich folgendes. Dieser Vers wäre völlig unnötig, wenn es in diesem Punkt nicht Probleme gäbe. Gott, der allwissende Gott, weiß, was wir Probleme haben und er schreibt Verse, um unsere Probleme zu lösen. Selten hat man in den Partnerschaften die Konstellation, dass beide genauso häufig miteinander schlafen möchten. Sondern ganz oft gibt es da ein, ich will es nicht Missverhältnis nennen, ich sage nur ein unterschiedliches Verhältnis. Der eine mehr, der andere weniger. Nicht immer, aber relativ häufig sind es wir Männer, die mehr Lust haben auf Sex als die Frau. Es gibt auch Konstellationen, wo es andersrum ist, aber das ist die Situation. Und die erste Botschaft ist, Gott kennt dich. Und er kennt euer gemeinsames Problem, was dadurch resultiert. Für beide Seiten. Und Gott kümmert sich. Indem er Paulus diesen Text schreiben ließ. Also der Trost ist, Gott ist da nicht irgendwie außen vor, er weiß das. Und er kümmert sich um eine Lösung. Ob uns die Lösung gefällt, ist noch eine andere Frage. Aber erstmal der Trost ist, Gott kümmert sich. Es ist also nichts Spezielles, was nur du als Problem hast, sondern grundsätzlich, Gott hat es als ein Problem unter den Menschen, die er geschaffen hat, anerkannt, dass es da dieses Missverhältnis geben kann. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde, das ist ein herausfordernder Text. Er ist auch herausragend, aber er fordert heraus. Wenn wir jetzt mal dieses Klischee nehmen, die Jungs wollen immer und die Mädels nicht so häufig. Ja, wir bleiben mal auf dem Klischee. Wie gesagt, ich sagte eben schon mal, das gilt nicht immer. Dann ist das für uns Jungs vielleicht, naja, wir werden auf 1. Korinther 7,4 verweisen und sagen, tja, ist doch alles klar, oder? Aber wir lieben ja unsere Ehefrauen. Und dann merken wir, naja, so einfach ist die Sache ja auch wieder nicht. Weil mit dem Gesetz zu kommen und sagen, da steht aber, du musst, ist ungefähr das Gegenteil von Liebe. Deswegen sagte ich gerne gestern, dass wir das Evangelium auch in der Ehe praktizieren, dass wir nämlich Gnade und Barmherzigkeit und Liebe gegenüber dem Gesetz praktizieren. Vielleicht warst du gestern ein bisschen verwirrt, warum ich sagte, bist du bereit, dein Sexualleben unter das Gesetz Gottes, unter seine Weise Weisung zu stellen? Und vielleicht war dir gestern auch ein bisschen verärgert, als ich zu lang über das Thema Sünde gesprochen habe und dann auf Unterlassungssünden hingewiesen habe und ich gesagt habe, was hat das hier zu suchen? Ich bin doch jetzt nicht im Dogmatikunterricht, im besten Fall bin ich im Ethikunterricht. Aber die Unterlassungssünde in unserem Kontext bestünde darin, dass ich über meinen Körper selbst bestimmen möchte. Ich also meinem Partner nicht die Verfügungsgewalt geben möchte über meinen Körper. Es ist also eine sexuelle Sünde, dem Körper, dem anderen zu verweigern. Ups. Wenn ich sage, mein Körper ist mein Körper, in Anlehnung an gewisse Diskussionen der letzten Jahrzehnte, mein Bauch gehört mir. Aber die Bibel sagt, nee, es ist der Körper deines Gatten oder deiner Gattin. Hier verordnet Gott uns ein neues, ein richtiges Denken. Und wenn du feststellst, Mist, ich will das aber nicht, sind wir genau bei gestern Abend. Du bist an die Frage gestellt, bin ich bereit, mein Denken zu verändern oder nicht? Wer heiratet, und das sollte man vielleicht mal in den Jugendstunden klipp und klar sagen, wer heiratet, gibt sein Verfügungsrecht über seinen Körper an den Ehepartner ab. Ihr lieben Schwestern, mein Herz und die Liebe für euch ist groß. Ich kann mir gut vorstellen, dass in der einen oder anderen Frau der Gedanke entsteht, wenn ich jedes Mal mit meinem Mann schlafen würde, wenn der Lust hat, dann komme ich ja zu gar nichts mehr. Einer meiner Kollegen an der Bibelschule, ein Prof aus Amerika, wurde das ähnlich mal gefragt. Da hat eine Frau gesagt, Entschuldigung, wenn der will, brauche ich mich gar nicht mehr anziehen. Und also er hat das nicht im Unterricht gesagt, er hat im Unterricht von einem solchen Gespräch berichtet und er hat ihr gesagt, du, wir machen mal folgendes Experiment. Lass dich mal drauf ein. Wenn dein Mann nach der Arbeit nach Hause kommt, bist du schon so ein bisschen vorbereitet, also bist jetzt nicht gerade durchgeschwitzt von allem Tageslast, sondern hast dich vielleicht ein bisschen hübsch gemacht, hast dich innerlich darauf vorbereitet und dann schaust du mal, ob es dazu kommt, dass er miteinander schlaft. Und am nächsten Tag machst du das Gleiche. Tag für Tag. Schatz, hast du heute Lust, mit mir zu schlafen? Und ein paar Wochen später hat er diese Frau wieder gefragt, und wie war's? Und sie meint, naja, am ersten Tag, der war völlig begeistert, dachte, was ist denn jetzt los? Wir sollten öfter auf diese Bibelschule gehen und so weiter. Also der hat sich total gefreut, dass ich so vorbereitet war, er mich gar nicht erst groß umgarnen musste, sondern dass das sofort geklappt hat. Und am zweiten Tag war er auch total begeistert. Am dritten Tag merkte ich, da war schon so ein bisschen, ja, wir haben dann miteinander geschlafen, aber es war ein Ticken anders. Und am vierten Tag hat er mir gesagt, du Schatz, danke, aber heute ist nicht nötig. Nicht, dass er keine Lust hatte, aber es ist nicht so, dass die Männer, die dauernd wollen, auch immer würden. Der Punkt ist nur, wenn du von 10-mal Anfrage 2-mal ein Ja kriegst, dann denkt die Frau, der würde noch 8-mal mit mir schlafen wollen. Nee, es ist so, dass man eine gewisse Menge von Sexualität genießt und da gibt es bestimmte Phasen, wo man es mehr braucht, Phasen, wo es weniger nötig ist. Aber es ist nicht so, dass ihr immer übersetzen müsst, jede Frage meines Mannes würde dann auch jedes Mal zu Sex führen. Nein, irgendwann hat auch der Mann eine gewisse Befriedigung erfahren und fragt dann vielleicht auch gar nicht an dem Tag mehr. Das vielleicht als Weitergabe an euch. Und doch, ich glaube, dass die Bibelstelle unmissverständlich ist. Man kann sie nicht richtig wegdiskutieren. Stell dich deinem Gatten oder deiner Gattin zum sexuellen Verkehr zur Verfügung. Aber die Sache hat zwei Seiten. Ich rede jetzt über 1. Korinther 7, 4. Es steht aber unter der größeren Überschrift, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Wenn wir nochmal diese Mann-Frau-Konstellation nehmen, der Mann hat relativ häufig Lust und die Frau hat vielleicht nicht ganz so häufig Lust. Dann hat die Frau jetzt die Botschaft gehört, du hast keine Verfügungsgewalt, sondern wenn der Mann möchte, dann ermögliche es ihm. Okay. Aber ich als Mann liebe meine Frau. Und für mich gilt das höchste Gebot, dass ich sie lieben soll wie mich. Das heißt, die Rücksichtnahme, die ich mir für mich wünsche, die muss ich ihr genauso gönnen. Das heißt, obwohl es in mir brodelt und ich Lust hätte, mit ihr zu schlafen, oder schlafen im weitesten Sinne, es muss nicht immer den echten Geschlechtsverkehr meinen, sondern es gibt ja auch verschiedenste Spielwesen drumherum. Genauso habe ich aber auch die Verpflichtung als Ehemann, meine Frau zu lieben und zu schauen, was tut ihr jetzt gut? Abgesehen von den biologischen Problemen, die wir so einmal im Monat haben als Frau, so Pi mal Daumen einmal im Monat, ja, also Menstruation und Co., haben wir auch die Phasen, hallo, ich glaube, hier vorne wäre noch Platz für euch, wir müssten bloß eine Jacke entfernen. Versucht jetzt irgendwie reinzukommen. Ich bin gerade rausgekommen, ich muss also auch reinkommen. Also es ging um die Verpflichtung einerseits, aber auf der anderen Seite, dass der Ehepartner ja nicht völlig nur der Konsument ist, sondern dass er von Gott auferlegt die Verpflichtung hat, das könnt ihr am Epheserbrief intensivst nachlesen, dass wir Männer zum Beispiel verpflichtet sind, unsere Frauen zu lieben. Und das unterstellt, dass ich die Frau liebe wie mich selbst, ich also auf ihre Bedürfnisse, auf ihre Hemmnisse, auf ihre Ängste, auf ihre Beschwerlichkeiten Rücksicht nehme, weil das will ich ja auch, dass man auf meine Ängste Rücksicht nimmt. Haben wir noch einen Stuhl? Ach, jetzt haben wir den. Entschuldigung, ich dachte, weil draußen so ein schönes Schild steht, herzlich willkommen zum Ehewochenende, kommt einfach irgendjemand rein. Entschuldigung. Ein Wunder der Chemie übrigens, gedopt. Kann sie dann heute teilnehmen? Muss jetzt auch nicht sagen, wenn du krank bist. Dritter Einstieg. Ich war gerade so schön im Fluss. Also auf der einen Seite die Verpflichtung, wir haben nicht die Verfügungsgewalt über unseren eigenen Körper, sondern diese haben wir mit der Hochzeit an unseren Ehepartner abgetreten. 1. Korinther 7, 4, 5. Und auf der anderen Seite das dominante Gebot, das höchste Gebot, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Damit sind wir als der sexerbittende Teil, ich will nicht fordernde Teil sagen, sondern als der sexerbittende Teil sind wir auch in der Verpflichtung, nicht nur zu sagen, ich hätte gerne und übrigens da steht, du musst, sondern genauso gut zu überlegen, wie geht es denn jetzt meinem Partner gerade? Und ich hatte jetzt, genau, das war glaube ich der letzte Satz, hatte kurz auf die Tage im Monat hingewiesen, wo die Frau sehr unpässlich ist. Aber es gibt ja über diesen regelmäßigen Rhythmus her noch massiv viele andere Beeinflussungen. Ja, also einige von euch haben kleine Kinder, ja, die nachts noch euch aus dem Bett rausholen. Ja, oder wo auch der Tag einfach, also wir haben ja manche Familien mit vielen Jungs und auch anstrengenden kleinen Jungs, gerade die letzte Reihe da hinten, ja, wo der ganze Tag so anspannend ist, dass man abends, selbst wenn ein lieber Gast aus Berlin da ist, auf der Couch einschläft, ja. Und der Gast überlegt, ob er sagt, oh komm, kipp doch einfach um oder wir tragen dich nach oben. Ich will es überhaupt nicht ins Lächerliche ziehen. Ich will einfach nur sagen, das ist das Leben. Ja? Also gerade wenn dann Babys oder Kinder da sind, gerade die Mamis, wenn sie nicht im Berufsleben stehen, sondern zu Hause sind, haben ja nicht frei. Sondern die haben den ganzen Tag dieses Gequake und dieses fast Null-Niveau-Reden und Lärm. Und Ich stand letzte Mal unter der Dusche und Juli musste drei Kinder trösten, wo das kleinste, das größte Kind gebissen hat. Ja, und dachte mir, ach, wie schön ist das hier unter der Dusche, ist nicht meine Baustelle. Und abends kommt der Mann und sagt, ach Schatz. Und dann verstehe ich die Frau, die sagt, oh, jetzt habe ich endlich mal eine halbe Stunde, wo die Mäuse schlafen und vielleicht noch eine Stunde, bis die kleinste Maus wieder kommt und irgendwie angedockt werden möchte. Und dann will der Kerl auch noch. Und das ist eine Herausforderung. Und da müssen wir als Männer, wo ich jetzt 5 Minuten auf dem einen Punkt, 1. Korinther 7,4 rumgeritten bin, müssen wir als Männer wirklich das Evangelium praktizieren. Barmherzigkeit, Mitleid, Erbarmen, Gnade und nicht fordern. Und deswegen heißt es für uns Männer, egal was in 1. Korinther 7,4 steht, das ist der Grundsatz, den beide für sich verinnerlichen müssen, dass wir ganz oft auch auf Sexualität verzichten, weil wir unsere Frau lieben. Ihr merkt, es gibt keine feste Formel. Ja? Wenn ihr jetzt hierher gekommen seid und sagt, der Mann wird uns jetzt sagen, wie viel oft in der Woche angemessen und richtig ist, kann ich euch nicht sagen, weil euer Leben völlig unterschiedlich ist. Ich mit meinen Dienstreisen, ja. Ich habe meinen Chef gehabt, einen Freund von mir, mit dem konnte ich so reden. Ich habe meinen Chef gehabt, der war Unternehmensberater. Ich weiß nicht, ob der Unternehmensberater kennt. Also so richtig PricewaterhouseCoopers, eine der größten Firmen, die es gibt neben Ernst & Young auf dem Markt, ja. Und das sind die teuren Typen. Die tragen Schuhe für 1.000 Euro, ja. Und der war dauernd in der Weltgeschichte unterwegs. Und irgendwann sprach ich mal mit ihm, ist auch ein Bruder im Herrn übrigens, war lange Zeit Ältester einer Tochtergemeinde von unserer Gemeinde, meinte, Markus, weißt du, was ich mich bei dir immer wieder frage? Und er, nein. Wie sind deine beiden Kinder entstanden? Ja, wenn du viel unterwegs bist, ist schwierig. Wenn viel in der Familie los ist oder wenn der Ehepartner häufiger als normal krank ist, also Schnupfen haben wir alle mal, aber es gibt auch Krankheiten, je älter ihr werdet, desto mehr werdet ihr das merken, wo die Krankheit nicht ganz so schnell weg ist. Wir haben jetzt eine Mutti bei uns in unserer Jungscha-Arbeit, also 2 Jungscha-Kinder sind bei uns und deren Mutti hat zum 2. Mal Brustkrebs. Das meine ich mit einer Krankheit, die deutlich schlimmer ist als so ein Schnupfen. Wo es nicht nur darum geht, Mama ist jetzt gerade mal krank, sondern Mama muss durch eine Chemotherapie. Mama und Papa haben die Sorgen im Kopf, ob sie das Ganze überhaupt überlebt. Und was Chemotherapie alles auslösen kann und Bestrahlung, wisst ihr vielleicht oder könnt ihr schnell nachlesen. Also das geht so rein in die Substanz und da ist dann der Teil, der nicht erkrankt ist, extrem aufgefordert, das oberste Gebot zu üben, nämlich Liebe. Und dieses Spannungsfeld kann ich nicht auflösen, weil für jeden das Leben anders gebaut wurde von Gott, weil wir auch unser Leben teilweise selbst anders gestalten. Und ich kann euch nur ermutigen, fröhlich dran zu bleiben an dem Thema. Block 3 ist ja das Thema Kommunikation. Für mich das Wichtigste im Bereich der Sexualität ist reden, 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 reden. Streicheln dürft ihr irgendwann auch mal, aber erstmal reden. Und ihr müsst einen Weg für euch finden. Und deswegen habe ich mich entschieden, in diesen Vorträgen eher Grundsätze zu predigen, als jetzt ganz, ganz ins kleine Detail zu gehen. Der nächste Punkt ist, was hat ein Stück Kuchen mit unserem Intimleben zu tun? Ja, also wir sind hier, das war die Überschrift für heute, das sind die 4 Unterpunkte. Und da sind wir schon gewesen. Und jetzt wären wir dort. Ganz kurz, bevor ihr den Text lest auf der Folie. Ja, ist natürlich immer gemein, wenn man die Zettel schon vorher aushändigt, dann lesen die Leute, ist auch alles okay, ist ja nichts Geheimes. Aber warum dieses Bild mit dem Stück Kuchen? Hat jemand eine Idee, warum ich das Bild des Stück Kuchens verwende? Ihr habt einen großen Kuchen und am Ende ist noch ein Stück übrig. Ich sag mal bewusst, ein kleines Stück ist noch übrig. Und 2 Leute sitzen davor. Und 2 hingegebene Christen sitzen vor diesem Stück Kuchen. Wir beide spielen das jetzt mal. Also hier ist der Kuchen. Sieht aus wie eine Fernbedienung, aber es ist ein Kuchen. Schatz, für dich. Was antwortest du? Danke. Du kannst das Echo machen. Schatz, für dich. Also das Spiel könnte sein, dass ich sage, ich soll dich ja lieben wie mich und ich wünsche dir jetzt das Stück Kuchen. Also um das Gebot umzusetzen, bitte Schatz, deine Wünsche zählen. Und dann sagst du, ich möchte eigentlich auch das Stück Kuchen, aber eigentlich soll ich ja meinen Mann so lieben wie mich. Also gönne ich ihm das Stück Kuchen. Also müsstest du jetzt zurückspielen, nein Schatz, nimm du. Nein, bitte du. Nein, bitte du. I am sisting. No. Und dann geht das hin und her. Und am Ende ist keiner das Stück Kuchen. Also wir können in so eine Endlosschleife kommen, das meine ich damit. Dieses Liebe deinen Nächsten wie dich selbst in der Konstellation, der eine will schlafen mit dem anderen, der andere will jetzt gerade nicht, das Ding kann sich in so eine Endlosschleife bewegen und man hat keine richtige Lösung. Deswegen das Bild. Da habe ich in einer Zeitung, die heißt Die Zeit, einen Artikel vor kurzem gefunden. Das war die Folie von vorhin. Darf ich mal kurz schmulen, welche Foliennummer ist denn das? Was steht denn hier unten?
Die 30.
Danke. Ich habe in der Zeit einen Artikel gefunden, da geht es nicht um christliche Sexualität, sondern ganz allgemein. Psychologen haben ein Thema untersucht. Ein Stuhl ist frei, zwei Leute möchten sitzen. Was tun? Entweder A setzt sich schnell hin und plagt sich mit Gewissensbissen herum. Bin ich ein Egoist? Oder er wartet, bis B sich setzt und fühlt sich schlecht, weil er stehen muss. Doch es gibt den dritten Weg zu einer Win-Win-Situation. A bittet B, sich zu setzen. Dann hat A das Gefühl, großzügig zu sein und B freut sich, weil er sitzen kann. Psychologen der Universität Chicago haben jetzt eine super Win-Win-Lösung für diesen Fall erforscht. A lädt B zum Sitzen ein, doch B will noch generöser, großzügiger erscheinen und überlässt A den Stuhl. Zwei tolle Menschen. 70% der Studienteilnehmer funktionierten so. Der Mensch ist gut, die Welt ist nicht verloren, oder? Die Forscher zweifeln und geben ihrer Studie ein vergiftetes Motto. Wie man den Kuchen verschenkt und ihn trotzdem verputzt. Denn die generöse Geste ist scheinheilig und zeigt, wie man auch noch Freundlichkeit und Empathie zum Gegenstand eiskalten Kalküls machen kann. Der Mensch ist ein mieses Monster. Schreibt nicht Paulus in Römer 1, sondern Die Zeit in Ausgabe 41 diesen Jahres. Also wir müssen, weil wir verdorbene Menschen sind, die Sünde ist in uns erstmal drin, obwohl wir wiedergeboren sind. Wir haben da immer noch diese sündhaften Tendenzen. Wir müssen auch ein bisschen aufpassen, dass wir jetzt nicht so einen Trick von hinten rum probieren, wie es hier in dem Beispiel mit der Super-Win-Win-Situation beschrieben ist. Das könnte im praktischen Leben so aussehen, dass der Mann 5 Minuten, ich übertreibe bewusst, ja, 5 Minuten freundlich zu seiner Frau ist, um 100 Minuten Liebe zu bekommen. Vielleicht sind die 100 Minuten auch ein bisschen übertrieben. Das kann schnell passieren und mitunter passiert es auch unbewusst. Bist von der Arbeit gestresst, fährst mit der Bahn nach Hause, kommst am Blumenstand vorbei, sagst, eigentlich hätte ich heute Abend Lust auf Sex, Zeit hätten wir auch, kaufe ich mal einen Blumenstrauß. Der Blumenstrauß ist nichts Böses. Und auch der Sex miteinander haben ist nichts Böses und das auf der Heimfahrt darüber sich schon Gedanken zu machen und vielleicht schon mal eine SMS zu schicken, alles okay. Aber es kann ganz schnell, ich kaufe den Blumenstrauß, um sie zu überstimmen oder um sie so ein bisschen gnädig zu stimmen. Das kann daraus werden. Und wenn der andere das mitkriegt, dann wird das genau ein Schuss in den Ofen werden, wie man so mal so schön sagt. Ja, dann geht das Ding nach hinten los. Versuche deshalb, deinem Partner immer tagtäglich mit Wertschätzung und Liebe zu begegnen und nicht nur dann, wenn du gerade was von ihm willst. Ich kenne eure Ehen nicht, ich weiß nicht, ob das auf euch zutrifft. Es ist erstaunlich häufig in diesem Buch erwähnt worden. Vielleicht ist es nur in Amerika so, weil gute Bücher können ja nur aus Amerika kommen, klar. Vielleicht ist es in Amerika so, dass die Kerle dort zu kalkulierend sind. Aber ich dachte mir, wenn die das so oft erfahren, gebe ich es hier einfach mal weiter. Also bitte, das Lieben unseres Ehepartners ist keine Vorarbeit zum späteren körperlichen Zusammensein, sondern es ist bitte Ausdruck unserer generellen Wertschätzung für unseren Lebenspartner und kann auch sehr, sehr gerne zu körperlichen Aktivitäten danach führen. Ein Tipp habe ich jetzt noch entdeckt, den ich notiert hatte. Du kannst ja mal überlegen, ob du gerade dann, wenn es deinem Partner oder deiner Partnerin gerade nicht gut geht und deswegen vielleicht auch kein sexueller Kontakt möglich ist, ob das jetzt die Menstruation ist, ob das Krankheit ist, ob das was ich was ist, ja, dass du gerade in diesen Momenten besonders darauf achtest, dem anderen deine Liebe zu erweisen. Ich bringe euch ein ganz billiges Beispiel und will gar nicht Werbung für mich machen, nur wie praktisch das sein kann. Meine Frau ist morgens ein Morgenmuffel. Egal, welche Uhrzeit du morgens nimmst, ob es 5 Uhr, 6 Uhr, 7 Uhr, 8 Uhr ist, an Kuscheln und so weiter, ist einfach nicht zu denken. Sie kriegt aber jeden Morgen zu der von ihr bestimmten Uhrzeit, mein Kind hat extra eine Uhr gebaut, wo sie das dann abends einstellen kann, zu der von ihr bestimmten Uhrzeit kriegt sie von mir eine Tasse Kaffee ans Bett. Und ich weiß, definitiv, 10 Minuten später wird trotzdem nichts laufen, weil die ist ein Morgenmuffel. Die muss da erstmal ihre Motoren angeschmissen haben und erstmal eine Stunde über den See gelaufen sein, oder so, keine Ahnung, bis da irgendwas grundsätzlich möglich wäre. Aber ich liebe sie doch immer und nicht nur, wenn ich Sex haben will. Und diese Liebe signalisiere ich ihr, du bist zu müde, morgens runterzugehen, dir den Kaffee zu machen, 3 Minuten vor der Maschine zu stehen, bis die soweit ist. Na wunderbar, dann übe ich da meine Liebe. Und das mache ich nicht. Schatz, diese Woche habe ich dir 7-mal Kaffee geliefert, das ist gleich einmal schlafen. Nein, es ist einfach Liebe. Und das wäre schön, wenn jeder Mann das in seine Lebenspraxis einbaut. Vielleicht müssen es die Frauen auch tun. Ich rede erstmal für uns Kerle. Theologisch formuliert ist das für mich genau das, was ich gestern gepredigt habe. Ich ahme Christus nach, denn er liebte mich zu einer Zeit, als ich noch nicht liebenswert war. Ja, das ist jetzt riesen abgehoben, weil diese Liebe von Christus am Kreuz natürlich eine ganz, ganz andere Dimension hat. Aber die Anwendung heißt für mich, ich bin zu meiner Frau freundlich, wo sie muffelig ist. Das ist für mich Umsetzung des Charakters Gottes mit einer Tasse Kaffee in der Hand. Jesus wird in Apostelgeschichte 20, 25 zitiert. Geben ist seliger als nehmen. Geben ist seliger als nehmen. Das steht in den Evangelien interessanterweise nicht drin. Aber in der Apostelgeschichte wird er entsprechend zitiert. Und damit haben wir das Problem des Kuchens immer noch auf dem Tisch. Wenn jeder sagt, bitte, isst du doch das Stück Kuchen. Nein, isst du. Wenn jeder immer nur geben will und keiner da ist, der nimmt, haben wir auch wieder ein Problem, haben wir wieder so eine Endlosschleife. Geben und den Segen des Gebens zu erfahren, setzt voraus, dass jemand da ist, der nimmt. Und deswegen ist es in Situationen auch richtig, sich mal zurückzulehnen und zu genießen. Ich muss aufpassen, dass ich nicht zu intim werde, weil wir noch in der Aufzeichnungsphase sind. Also ich kann das gerne nachher, wenn wir nicht aufzeichnen, nochmal intensiver erklären. Wir sind seit 1990 verheiratet, also wir haben schon ein paar Jahre Erfahrung. Und eine Beobachtung, die wir gemacht haben, ist, wenn beide innerhalb der gleichen Zeit des Miteinanderseins, also jetzt Montag um 17 Uhr, ja, wenn wir miteinander schlafen oder kuscheln und uns erfreuen aneinander, wenn beide gleichzeitig hochkonzentriert sind, dem anderen etwas Gutes zu tun, dann hat der jeweilige andere ein Problem, etwas zu empfangen. Wenn mein ganzes Sinnen darauf ist, was kann ich Lissi Gutes tun, kann ich mich nicht auf das konzentrieren, was Lissi mir gerade Gutes tut. Und das fällt gerade Frauen schwer, die sich immer in so einer Mission fühlen, ich muss etwas tun. Dieses, lass den Mann doch mal machen, ist auch eine Empfehlung aus den Büchern. Also es ist schön, wenn wir dieses Liebe deinen Nächsten wie dich selbst, wenn wir das umsetzen. Und das gilt als Grundsatz. Es muss aber nicht in der einzelnen Minute gelten. In einer Phase des Zusammenseins gibt es dann vielleicht auch mal Unterphasen, wo man sagt, jetzt ist der eine der Aktivere und der andere genießt dankbar, was der Partner tut. Und irgendwann dreht sich das vielleicht auch nochmal. Das war für meine Frau ein ganz wichtiger Punkt. Das hat sie lange nicht haben wollen. Es fiel ihr richtig schwer, sich fallen zu lassen. Es fiel ihr schwer, zu akzeptieren, dass ich irgendwas mache und sie gerade nichts macht. Weil das überhaupt nicht ihr Wesen ist. Sie ist eine Dienerin. Sie ist diejenige, die als Mama sich immer um die Kinder kümmert und alles tut, damit es denen gut geht, die in der Jungschararbeit noch die Extrameile geht, die in den Teenkreis ihre Extrameile geht, die sich immer gerne hingibt. Hingeben im Sinne von arbeiten, arbeiten, arbeiten. Und dieses, ihr werdet Lissy so gut wie nie auf der Couch liegend finden und mal einfach nur entspannen. Und das hat sich bis in das Ehebett, dieser Charakter, bis ins Ehebett hineingetragen, dass sie es einfach überhaupt nicht wollte, weil ich sage, komm Schatz, lass doch mal deine Flossen weg, jetzt will ich mal was machen. Aber es hat ihr die Chance genommen, zu genießen, was ich ihr geben möchte. Und deswegen geben ist seliger als nehmen, setzt voraus, dass jemand auch mal nimmt. Aber nochmal, das heißt jetzt nicht, 5 Jahre lang nimmt der Mann und überlegt, ob er dann vielleicht auch irgendwann mal der Frau was gibt, sondern ich rede von kleineren Zeitabschnitten. Warum betone ich den Punkt? Weil in der Christenheit immer wieder gesagt wird und auch richtigerweise gesagt wird, Sexualität ist für den anderen da. Ich habe den Sex nicht für mich, sondern ich habe ihn für den anderen. Das stimmt. Aber dieses grundsätzliche Dogma darf sich nicht als Barrikade ins Ehebett hinein entwickeln. Unser sexuelles Zusammensein grundsätzlich dient schon der Freude des anderen. Damit der andere aber Freude empfinden kann, heißt das, dass er für sich einen gewissen Zeitabschnitt auch mal darauf konzentriert, was ich ihm schenke. Wenn euer Kind euch ein Lied vorsingen möchte, was es gelernt hat in der Kinderstunde, in der Schule, und ihr sagt, das Kind hört gerne Lieder, trägt gerne Lieder vor, dann werde ich jetzt mal auch ein Lied vortragen. Gleichzeitig mit dem Kind. Merkt ihr, hey, wie bescheuert ist das denn? Ja, also das Dogma ist schon richtig, ja, Sexualität ist für den anderen in der minutiösen Betrachtung, aber ist das ein Abwechseln, ein gegenseitiges auch mal gewähren lassen und genießen. In die Berge oder ans Meer, wieder ein Bild. Eine Familie sitzt zusammen und überlegt, wo machen wir nächsten Sommer Urlaub? Und dann sind einige dafür, wir wollen ans Meer fahren und andere wollen in die Berge. Und entweder kennst du einen coolen Ort, wo es vom Berg direkt ins Meer geht, Schweden. Ja, aber das ist meistens nicht das, was man mit Bergen verbindet. So, und dann gibt es ein Problem. Wir können nicht im gleichen Urlaub alle Urlaubsziele verfolgen. Es sei denn, ihr macht an 2 Orten Urlaub. Ihr fahrt erst eine Woche dorthin und dann fahrt ihr eine andere Woche dorthin. Die TÜVs-Jungs da hinten wissen genau, wovon ich rede. Was hat das mit den sexuellen Wünschen in einer Ehe zu tun? Wir haben nicht unbedingt immer die gleichen Wünsche. Damit meine ich jetzt nicht die Häufigkeit, darüber habe ich vorhin was gesagt, sondern eher die Art, wie das sexuelle Zusammensein aussieht. Und ihr merkt vielleicht, dass ich nicht sehr, sehr selten von Geschlechtsverkehr rede. Ich rede immer von Zeiten des sexuellen Zusammenseins, weil das ist für mich ein deutlich größeres Gebiet als nur in Anführungsstrichen der Geschlechtsverkehr. Und ihr werdet, wenn ihr den Steigbügel benutzt, nachher eine Frage finden in eurem Zettel, dass ihr vielleicht mal darüber redet miteinander als Ehepaar, was bringt euch Intimität eigentlich? Ich persönlich unterscheide zwischen Substanz und Strategie. Wenn ein Mann und eine Frau Sex miteinander haben, dann gibt es einen Haufen von Strategien, wie das abläuft. Und da gibt es dann irgendwelche guten oder schlechten Ratgeber, welche Strategien man einschlagen kann, irgendwelche Stellungen oder sonst irgendwas. Das ist das, wie ich etwas erreiche. Ich möchte euch mal einen Tipp geben, überlegt mal, was wollt ihr eigentlich erreichen? Und da kann es sein, dass der eine in die Berge will und der andere ans Meer. Man unterstellt den Männern, ich stelle das mindestens für meine Person in Frage, aber man unterstellt den Männern, dass sie eigentlich das Ziel haben, zum Orgasmus und zur Ejakulation zu kommen. Und man sagt, dass Männer denken, dass die Frauen genauso ticken. Dass sie dann ein erfülltes Intimleben haben, wenn sie zum Orgasmus gekommen sind. Berge und Meer. Der Mann, der in die Berge will, unterstellt, aber Schatz, du möchtest doch auch in die Berge. Aber man sagt von vielen Frauen, dass für sie der Orgasmus natürlich was Schönes ist, wenn er stattfindet, aber es nicht ein nicht erfülltes Intimleben oder ein intimes Zusammensein war, wenn sie gerade nicht zum Orgasmus gekommen ist. Die Frage ist also, die Strategie, wie man zu etwas kommt, ist eine Sache, aber was ist eigentlich für dich der Grund, warum du mit mir geschlechtlich zusammen sein möchtest? Und ich behaupte für uns Männer, dass wir mehr haben als das Ziel, nur eine bestimmte Menge Körperflüssigkeit abzugeben. Die Ejakulation. Sondern dass wir viel mehr aus dem Sexualkontakt mit unserer Frau ableiten. Dass wir viel mehr daraus ziehen. Und ich bin nie gegen Orgasmus. Das ist überhaupt nicht der Punkt. Für mich muss aber ein sexuelles Zusammensein mit meiner Frau nicht zwangsläufig auch zum Orgasmus führen. Oder, schon fast therapeutisch formuliert, wenn ein Mann es mal nicht schafft, zum Orgasmus zu kommen, war es deswegen schlechter Sex? Darauf möchte ich hinaus, dass ihr darüber nachdenkt, was ist die Substanz unserer körperlichen Beziehung? Was wollen wir eigentlich rausziehen? Ich offenbare mich an der Stelle jetzt an einem Punkt, vielleicht nachher noch ein bisschen mehr. So schön ich Orgasmus und Ejakulation finde, das sage ich jetzt nicht jedes Mal, das merkt ihr euch einfach. Aber für mich ist es erstmal die Flucht aus der Realität. Wenn ich mit meiner Frau körperlich zusammen bin, ist es für mich Wolke 7. Einfach mal raus aus dem Stress, aus dem Termindruck, aus dem Leistungsdenken meines Arbeitgebers oder meiner Kunden. Es ist einfach mal, hier sind nur du und ich und wir machen jetzt einfach was und ich will auch gar keine Uhr sehen, ich will jetzt nicht unter Druck stehen. Einfach nur, wir haben einfach uns. Es ist so wie eine Flucht auf eine Insel. Und die findet im körperlichen Rahmen statt und führt vielleicht auch irgendwann dazu, dass wir dann auch Penetration haben und so weiter und so fort. Aber es geht mir einfach nur, diese Zeit nur mit meiner Frau zu haben, wo wir halt nicht über Erziehungsschwierigkeiten, über Geld oder sonst irgendwas reden, sondern einfach nur genießen wollen. Von daher, ich bin mit einem schönen, intensiven Kuscheln auch schon extrem glücklich. Es muss nicht immer dahin führen. Und das finde ich für die Kommunikation in der Ehe total spannend. Um nochmal das Bild von vorhin aufzugreifen, wenn ich jedes Mal mit meinem Mann schlafen würde, wenn der will, dann komme ich ja gar nicht mehr aus dem Bett raus. Ja, die Aussage mag richtig sein, aber vielleicht hast du, Frau, auch eine andere Vorstellung, was dein Mann eigentlich gerade braucht, was er gerade haben will. Vielleicht ist es gar nicht das, was du denkst, was er haben will. Klar, du musst Zeit investieren, weil auch Kuscheln kostet Zeit, aber es ist vielleicht gar nicht immer dieses, naja, ich fühle mich gerade körperlich so ein bisschen unpässig, es geht mir nicht so gut, irgendwelche Entzündungen, die da sind oder. Oder Infektionen, ähnliches, was es gibt in dem Bereich. Und dann sagst du, Schatz, wir können heute nicht. Ja, was können wir denn heute nicht? Wir können vielleicht nicht den Akt der Penetration durchführen, also die Einführung des Gliedes in die Scheide und so weiter. Aber vielleicht kannst du mal eine andere Strategie wählen, um das, was dein Partner eigentlich haben will, ihm zu gewähren. Man kann auch während der Menstruation miteinander kuscheln. Und mit kuscheln meine ich jetzt umarmen. Das geht. Also dieses absolut null Sex, bloß weil etwas ist, das möchte ich hinterfragen. Setzt aber voraus, dass wir unterscheiden zwischen Substanz, was will der andere eigentlich erreichen, was wünscht er sich, was braucht er, und der Strategie, wie ich dieses erreiche, dass wir da zwischen diesen beiden Dingen unterscheiden. Frage dich, was triggert meinen Partner an und was davon kann und will ich ihm bieten? Ich habe es irgendwo später stehen. Ich bin viel beruflich unterwegs, hatte ich angedeutet. Und meine Kunden, die ich schule, sind meistens Frauen. Also ich schule Verwaltungskräfte und Verwaltungskräfte sind ganz oft Frauen. Warum auch immer. Und da gibt es Frauen über 50, so wie ich also. Und es gibt auch junge, hübsche, attraktive Frauen. Und als Christ erinnere ich mich an meinen Freund Hiob. Ich habe einen Bund geschlossen mit meinen Augen, warum sollte ich dann einer fremden Frau hinterher gucken? Aber ich bin diesen Frauen ausgesetzt. Ich bin unterwegs in der S-Bahn im Sommer, wo die da luftig rumlaufen und du freie Einblicke in alles Mögliche hast. Du siehst die immer kürzer werdenden Röcke oder breiter werdenden Gürtel. Ja, du bist die ganze Zeit bestimmten Triggern ausgesetzt. Ich weiß nicht, ob ihr das Wort Trigger kennt. Also ein Trigger ist etwas, was auf mich wirkt und dann bei mir etwas auslöst. Und diesen Dingern sind wir als Männer, und bitte, ihr Frauen, übersetzt das in eure Frauenwelt. Ja, ihr habt auch Brad Pitts auf dem Bildschirm, der einen Bauch hat wie ein Brad. wir sind solchen Triggern ausgesetzt und wissen, da dürfen wir nicht hingucken, hingreifen, was auch immer. Und wir nehmen uns zurück. Und das meinte ich eben mit, was triggert meinen Partner an und was kann und will ich ihm bieten? Wenn du weißt, dein Mann ist visuell empfänglich für solche Reize und er möchte aufgrund seiner Liebe zu Gott und seines Eheversprechens zu dir im Alltag diesen Reizen widerstehen, er guckt immer woanders hin, er versucht nichts zu machen, wo seine sündhafte Natur ihn hintreibt, dann wäre vielleicht die Frage, ob du ihm diese Trigger zu Hause bietest. Wer große Kinder hat, ist das alles ein bisschen schwierig, weiß ich. Aber wenn die noch klein sind, vielleicht hast du, und jetzt werde ich mal sehr konkret und lacht bitte, vielleicht hast du abends mal wirklich ein sehr durchsichtiges Blüschen an. Wenn dein Mann den ganzen Tag in der Firma drauf verzichtet, solche durchsichtigen Dinger sich anzugucken, dann bist du vielleicht, kannst du dich da vielleicht überwinden, ihm das zu bieten. Das meine ich mit Substanz und Strategie. Es muss nicht immer Kopulation sein. So, Hingabe, der nächste Punkt. Da gibt es keine Folie, oder? Doch, es gibt eine Folie, steht bloß nicht im Skript. Hingabe erfordert mehr Mut als alle anderen Gaben. Das steht auf auch irgendeinem dieser Lernposter. Finde es selbst gerade nicht mehr. Ich mag das Wort Hingabe. Kennt ihr das? Also ihr kennt das Wort Hingabe, aber formuliert ihr noch, ich habe mich gestern meinem Mann hingegeben? Das ist altes Deutsch. Einer meiner Lieblingsfilme gibt es diese Szene. Der erste Ritter mit Sean Connery. Ja, der dann irgendwann seiner jungen Braut sagt, habt ihr euch ihm hingegeben, dem schönen Ritter Lancelot. Habt ihr euch ihm hingegeben, im Sinne von, habt ihr miteinander geschlafen? Aber früher hat man gesagt, eine Frau gibt sich hin. Und ich finde irgendwie diese Formulierung irgendwie total schön. Und ich danke meiner Frau wortwörtlich dafür, dass sie sich mir hingibt. Es ist ja wirklich ein Hingeben. Auch in Anlehnung 1. Korinther 7, 4, 5. Eine Frau hat mir mal gesagt, ich schlafe mit meinem Mann, damit er nicht mit anderen schläft. Ist jetzt ein bisschen verkürzt, sie hat es ein bisschen anders ausgedrückt, aber die Botschaft war diese. Ich weiß, dass mein Mann empfänglich ist und ich möchte nicht, dass er, obwohl er tagtäglich versucht wird, irgendwann dieser Versuchung auch erliegt. Und eine Motivation dieser Frau war, mit ihrem Mann zu schlafen. Es war nicht die einzige, aber die eine Motivation war, ich möchte, dass sein Mann seinen Sexualtrieb bei mir befriedigt. Oder um nochmal die Bibelverse aus Sprüche und Prediger von gestern aufzugreifen, nicht sich das Wasser auf die Straße ergießt und man Fremde aus der eigenen Zisterne trinken lässt. Vielleicht könnt ihr euch noch an die Verse von gestern erinnern. Ja? Diese Frau war eine weise oder ist eine weise Frau, die sagt, Sex ist für mich etwas, was mir vielleicht etwas gibt. Aber ein Grund, warum ich mich hingebe, ist, weil ich möchte, dass mein Mann, ich möchte meinem Mann eine Hilfe sein, sein Treueversprechen gegenüber Gott und gegenüber mir auch einzuhalten. Das ist eine mutige Entscheidung, sowas zu sagen. Weil das nämlich heißt, ich schlafe mit meinem Mann auch zu Zeiten, wo ich gerade keinen Bock drauf habe. Das ist der Hintergedanke. Wenn sie immer Lust hat wie er, wäre dieser Satz gar nicht nötig. Praxistipp, Spontanität ist prima, wird aber mit zunehmender Kinderzahl und Lebensintensität immer schwieriger. Also dann Sex zu haben, wann es gerade passt, das könnte mitunter schwierig werden. Deswegen möchte ich euch ermutigen, plant eure Zeiten. Ihr dürft euch freuen, im Kalender meiner Frau für Montagmorgen, wenn die Kinder in der Schule sind und der Sohn von der durchwachten Nacht noch im Bett liegt, also mein 21-jähriger Sohn, haben wir geplant miteinander Zeit des ehrlichen Zusammenseins zu haben. Ob es dann zur Kopulation kommt, ist eine andere Geschichte. Aber wir haben uns im Kalender das geblockt. Vorteil des Homeoffices. Ich muss Montag nicht auf Dienstreise gehen. Von daher, ich habe gesagt, ich bin jetzt eine Woche, ich bin seit Montag unterwegs, rede hier 2 Tage lang über Sex, kann aber keinen haben. Ich habe echt überlegt, ob ich meine Frau mitbringe. Habe überlegt, ob wir hier auch in dem Haus gibt es hier so 2, 3 Wohnungen, ob wir die mieten, um dann einfach auch Zeiten miteinander zu haben. Aber hat sich ja nicht so ergeben. Spontanität ist prima, klappt aber nicht, wenn du Familie heißt. Also macht euch einen Plan. Denkt konkret drüber nach. Rechtschreibung ist schlecht auf der Folie, aber ihr ertragt das. Es klingt erstmal komisch, Sex nach Kalender. Outlook erinnert mich daran, in 5 Minuten mit deinem Mann schlafen. Ja, so kann man es darstellen und dann wirkt es auch komisch. Und wie schön war die Zeit, als wir noch keine Kinder hatten und nur wir zwei in der Wohnung waren und eigentlich, abgesehen von den normalen Schwierigkeiten, es immer möglich war. Aber je mehr Kinder da sind, je größer die Kinder werden und nicht mehr pünktlich um 7 oder 8 ins Bett gehen, ja, sondern, also mein Sohn geht so um 1:30 nachts ins Bett. Ja, und selbst meine Mädels, vor 10 ist da nicht mehr Ruhe. Das Problem ist, mein Biorhythmus sagt 21.30 Uhr schlafen. Nicht mit der Frau schlafen, das sagt er den ganzen Tag, sondern 21.30 Uhr. Und um 5.30 Uhr muss ich raus und dann kommt der Morgenmuffel-Effekt. Also rein technisch können wir fast nie miteinander schlafen. Aber wir müssen dann kreativ mit der Situation umgehen, weil wir sagen, wir wollen es dem anderen hingeben und das setzt auch gewissen Mut voraus, bestimmte Wege einzuschlagen, die vielleicht nicht die üblichen Wege sind. Zum Beispiel mit dem Kalender das Ganze zu organisieren. Hingabe könnte auch bedeuten, dass ihr einander ehrlich sagt, dass ihr vielleicht heute keine Lust habt auf etwas. Das heißt nicht, dass es nicht zum Verkehr kommt. Könnt ihr mir noch folgen? Mann und Frau sprechen miteinander. Einer der beiden merkt, also ich muss immer Mann und Frau sagen, sonst blickt irgendwann nicht mehr durch, wer was redet. Der Mann sagt, ich würde gerne mit dir schlafen. Die Frau sagt, verstehe ich und nächste Woche steht auch wieder eine Dienstreise an und. Es wäre gut, wenn wir heute miteinander schlafen. Aber so ganz ehrlich, ich möchte heute nicht, dass du viel an mir machst. Was jetzt gerade im Bereich des Vorspiels abläuft, das meine ich damit. Ja? Also die Penetration, da muss er schon was mit ihr machen, aber im Vorspiel gibt es ja verschiedenste Spielarten und da sagt die vielleicht die Frau, irgendwie bin ich heute nicht so richtig fit dafür, möchte ich nicht, dass du da an mir etwas machst. Und das darf sie dann sagen. Und das wünsche ich mir für euch, dass ihr in dieser ehrlichen Kommunikation auch diese Offenheit bringt. Aber es ist eine Mutsache. Du kannst natürlich als Frau auch sagen, nee, ich sag's meinem Mann nicht. Lass ihn ein bisschen rumfummeln. Ich drücke es jetzt mal ein bisschen abwertend ab, ja, aus. Lass ihn ein bisschen rumfummeln und irgendwann sage ich, ha, Schatz, hast du jetzt nicht Lust zu kommen, also einzudringen. Und das ist nicht ehrlich, das ist nicht aufrichtig, das ist nicht der Umgang der Ehrlichkeit untereinander. Wir sollen nicht lügen, sagt die Bibel. Und das betrifft auch dieses Gebiet. Wenn du sagst als Teil 1 der Beziehung, ich möchte meinem Partner heute etwas Sexuelles geben, brauche für mich jetzt selbst aber nichts, dann kann man das auch kommunizieren. Und das Einzige, was dir fehlt, ist Mut. Sollte kein Dauerzustand sein, dass immer nur der eine bekommt und der andere nicht.